Hier ist eine Spezialausgabe von einer Halbzeit mit aus Hannover / Lissabon. Mein Name ist Wolfuß und Ossi Osnorb ist auch mit dabei. Ossi, was haben wir auf der Karte heute?
Die Karte ist heute weniger überraschend als auch schon, weil sie dreht sich vor allen Dingen um die vier Clubs, die ins Champions League Halbfinale eingezogen sind. Zwei kommen aus Deutschland, zwei aus Frankreich. Wer hätte das gedacht? Wir reden natürlich über die Trainer der Teams. Da sind nämlich drei Deutsche oder vielleicht sogar dreieinhalb Deutsche dabei, wie sich nachher herausstellen wird. Und wir reden...
Drei plus Rudi.
Drei plus ein Rudi, genau. Und darüber wollen wir reden, unter anderem.
Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen, liebe Hörer des Runden Leders, zu einer weiteren Folge, zu einer Sonderausgabe in diesen Champions League-Tagen von einer Halbzeit mit.
Extra Blatt, extra Blatt.
Ihr hört ihn schon. Bonjour, Wolf, würde ich sagen.
Hallo, bon dia.
Bom dia ist natürlich
aus Lisboa.
Aus Lisboa. Bonjour ist der Tatsache geschuldet, dass deutsch-französische Wochen bevorstehen. Wer hätte das gedacht?
Junge. Ja, wer hätte das gedacht? Das muss man wirklich sagen. Also hallo in die Runde. Hallo aus Lissabon. Ich sitze in meinem Hotelzimmer in Lissabon und gucke auf einen idyllischen Innenhof.
Vielleicht erstmal die wichtigste Frage. Du bist im Zimmer mittlerweile gelandet.
Ich bin im Zimmer, ja.
Du durftest irgendwann rein.
Mittlerweile habe ich es bekommen. Gott sei Dank. Ja, das zog sich wie Kaugummi letzten Donnerstag. Ich musste dann auch nochmal, also ich hatte dann ein Zimmer, musste dann aber nochmal tauschen, weil das Zimmer, was ich zuerst hatte, hatte ein Fenster, das den Namen nicht verdiente. Also es war keine wirkliche Lichtquelle. Und ich habe gedacht, also wenn ich schon so lange hier bin, dann lass auch zwischendurch mal die Sonne rein, wenn es geht.
Und das war möglich.
Jetzt hab ich eins in den Hinterhof, aber es ist einigermaßen hell, das muss man sagen. Ja.
Die Sonne ist aufgegangen.
Hier laufen die Ventilatoren und Kühlaggregate.
Wie warm ist es denn bei dir?
Ich mach mal ein Bild. Stell's mal rein. Ich würde sagen, so 25, 26 Grad ist super angenehm. Es geht ein schöner Wind. Abends ist es tatsächlich kühl. Also auch im Stadion ist es jetzt nicht schön mopsig warm. Es wird da ein bisschen kühler, aber insgesamt ist es super angenehm.
Und du, wie ist es jetzt, wir hatten ja vorher darüber gesprochen und so richtig wussten wir es ja beide nicht, wie ist es jetzt so in Lissabon, unabhängig vom Fußball, von den Spielen, mit dem Verhalten in der Öffentlichkeit, mit Corona und so weiter?
Ja, also wir waren gestern Abend in der Tapas-Bar und haben das Spiel geguckt, Manchester City gegen Lyon. Die war dann irgendwann ziemlich voll. Also da wurde dann nicht mehr so richtig auf Abstände geachtet, war mein Eindruck. Aber grundsätzlich ist es so, 1,5 Meter sind gefordert. Wenn du dich innerhalb des Restaurants bewegst, Maskenpflicht. Wenn du am Tisch sitzt, brauchst du keine Maske. Es stehen überall Desinfektionsmittel. Viele Taxifahrer sagen mir, es ist gespenstisch ruhig. Den Eindruck hatte ich ehrlicherweise gestern in der Altstadt nicht. Da war es relativ trubelig. Aber da ist ja dann auch Schluss irgendwie um 12 in den meisten Läden. Also die Restaurants dürfen noch geöffnet haben. Die Bars müssen dann irgendwie um 8 schließen, beziehungsweise um 10 schließen. Also so ganz sicher weiß es keiner. Also ich weiß nur, dass sie hier im Hotel sind sie sehr restriktiv. Also das ist dann am Frühstück, da stehst du dann in der Schlange mit 1,5 Metern Abstand und also hier wird sehr penibel darauf geachtet.
Okay. Und bei den Spielen ist es tatsächlich so ähnlich wie bei uns in Deutschland vorher war.
Vergleichbar, ne? Vergleichbar. Also es gibt einen Sicherheitscheck, du musst so einen Hygienebogen ausfüllen, das wird Fieber gemessen, wenn du das Stadion betrittst. Und dann ist es aber so, dass wir am Platz ohne Plexiglasscheibe sitzen dürfen und ohne Maske sitzen dürfen. Also wir dürfen auch vor die Kamera ohne Maske.
Okay, okay, okay.
Also die einzelnen Einheiten sitzen relativ weit auseinander. Nichtsdestotrotz war es so, dass bei Bayern-Spiel hinter mir ein sehr leidenschaftlicher französischer Kollege saß, der sehr engagiert kommentiert hat, sodass man es auch hören konnte, glaube ich, über mein Mikro. Aber ja, also Abstände werden gewahrt. Und das ist total angenehm, dann natürlich ohne Maske dort zu sitzen.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also du hast ja gerade von einem sehr euphorischen französischen Kollegen gesprochen. Es gab ja auch durchaus Leute, die dir vorgeworfen hätten, du seist beim 8:2 der Bayern gegen Barcelona ein wenig zu euphorisch gewesen. Bei Twitter wurde irgendwie von Chefredakteur der 11 Freunde, glaube ich, Philipp Köster, hat da eine Diskussion losgetreten. Der sagt,
da wollen wir jetzt drüber reden.
Da wollen wir drüber. Ja, würde mich interessieren, wie es bei
dir. Lass uns noch über wichtige Dinge reden.
Wie ist es denn bei dir angekommen?
Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass jeder Zuschauer und jeder Fan hat seine Sicht auf die Dinge und er hat recht. Und er muss sich nicht dafür rechtfertigen. Was ich jetzt grundsätzlich von einem Chefredakteur eines Magazins erwarte, ist, dass er weiß, wie A, der Kritisierte korrekt geschrieben wird und dass er B, korrekt zitiert, wenn er schon kritisiert.
Was ich beides nicht nach, der Fall war.
Ja, ich sehe es ihm nach, weil das kann mit 3 Weißbier auf der Couch schon mal passieren. Ne? Also es ist so, dass mir wurde dieser Tweet oder diese Tweets oder diese ganze Diskussion wurde mir zugetragen und ehrlicherweise, ich reagiere auf sowas nicht, also schon gar nicht direkt, weil das im Zweifel ist das die Bühne, die so jemand dann auch haben will und die mag ich ihm nicht geben. Aber jetzt ging das ja so drunter und drüber, dass ich ja praktisch nicht drumherum kam oder nicht drumherum kam, es zu erfahren. Und du hast dich eingeschaltet und Florian König und ganz viele aus der Branche haben sich eingeschaltet und sind da letztlich in die Bresche gesprungen und haben mal nachgefragt, ob eigentlich noch alles in Ordnung ist. Also nochmal, wenn wir es jetzt wirklich im Detail durchgehen wollen, ne? Er hat kritisiert, ich habe Barfuß Jerusalem, das hat ihm nicht gefallen, ne? Mhm. Barfuß Jerusalem habe ich aber gar nicht gesagt, sondern ich habe von Barfuß Bethlehem gesprochen. Also das nebenbei bemerkt, haben das auch ganz viele gefeiert, ja. Also er hätte Barfuß Jerusalem wahrscheinlich besser gefunden, aber bei weitem auch nicht gut. Ne? Dann hat er kritisiert einen vermeintlichen Zahnkarlauer über Suarez. So, ich habe allerdings nur das wiedergegeben, was auf dem Platz passierte. Also Suarez bekam einen leichten Schlag auf den Hals und erhielt sich in der Folge schmerzverzerrt die Zähne. Das ist also ein Karlauer, der überhaupt nicht von mir kam, sondern vom Spiel selbst.
Das war dafür gar kein Karlauer, es war eine Szenenbeschreibung. Nee,
also dafür, für das, was auf dem Platz passiert, kann ich noch nichts. So. Und was die Analyse betrifft, ja, so habe ich in den 90 Minuten ein paar zarte Andeutungen geliefert, was beide Mannschaften in der weltweiten Berichterstattung nach Abpfiff erwarten würde, ja. Da war in der internationalen Presse von Attentat die Rede, von
Mord.
Zerstörung, von Mord, kaltblütigem Mord, was auch immer. Die 11 Freunde, das habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt, hat übrigens Tiki Kaka getitelt. Auch ein schöner Versuch. So, es ist halt grundsätzlich, nochmal, es ist halt so, dass viele Menschen die Gunst eines Fußballspiels nutzen, um über soziale Medien Aufmerksamkeit und Zuwendung zu generieren. So, und der Kerl versucht es immer wieder und manchmal gelingt es ihm und diesmal ist es ihm offensichtlich gelungen. Es freut mich sehr für ihn und hoffentlich war das Wochenende damit nett für ihn. Also, es war für mich übrigens auch nett, weil mich das wirklich null juckt, ja. Also wenn du mich jetzt nicht drauf ansprichst oder dieses Ding nicht solche Wellen schlägt, dann hätte ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Also nochmal, ganz viele Zuschauer aus der Branche und ganz normale Fans und vielleicht auch aufgrund dieses Tweets, ne, haben mir geschrieben und haben mich sehr gelobt und fanden das sehr angemessen und fanden, manche fanden den Kommentar sogar gut, mhm. ja, und haben zwischendurch völlig verrückt auch mal gelacht. aber so gehen die Meinungen halt auseinander. Es ist immer ein bisschen problematisch, finde ich, wenn einer glaubt, die einzige Wahrheit in dieser Branche und im TV und in der Berichterstattung zu kennen. Ja, also ich nehme das für mich nicht in Anspruch, aber ich weiß, dass viele, die über Twitter argumentieren, das für sich in Anspruch nehmen. Für die ist es aber auch kein leichtes Leben. Ne?
Ja.
Also ich hoffe, es gibt irgendetwas im Leben, an dem der Kerl auch Spaß hat.
ja. ja, unter anderem.
Und soll ich dir noch was sagen? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.
Für mich?
Am Mittwoch geht's weiter. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen, weil dann kommt der Köster wieder. Da bin ich mir ganz sicher.
Da würde ich viel Geld drauf setzen, dass es genau so kommen wird.
Es wird, und dann hat er vielleicht einen schönen Mittwoch, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Ich wünsche ihm das Beste und Gesundheit und vor allen Dingen, es ist nur Fußball. Also, Junge, was machen wir da? Was machen die da immer draus,
du? Dann lass uns doch auch über Fußball reden, Wolf. Du hast ja völlig recht. Es war ein denkwürdiges Spiel, da ist sich, glaube ich, auch, das ist sogar Philipp Köster wahrscheinlich einer Meinung mit uns.
Wahrscheinlich hat es ihm nicht gefallen. Also es hat ihn mäßig begeistert.
Mäßig unterhalten, ja. Mich hat sehr unterhalten, wie übrigens bislang nahezu jedes Spiel. Ich finde, dass das Niveau...
Finde ich auch.
Deutlich intensiver noch ist, deutlich höher ist als, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass keine Zuschauer da sind oder nicht, spielt am Ende auch überhaupt keine Rolle. Fakt ist, es sind super Spiele, super intensive Spiele.
Ja.
Es gab Überraschungen. Ich glaube, dass zwei französische und zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale stehen, sagt schon einiges darüber aus, wie außergewöhnlich diese Champions League-Saison ist, weil dass keine Spanier und Engländer mehr dabei sind, das gab es... das letzte Mal vor Jahrzehnten. Und dass drei deutsche Trainer dazu im Halbfinale stehen, ist auch ein schöner Fakt. Zumal der vierte in der Verlosung, nämlich der gute Herr Garcia, sich ja nach dem Spiel noch geäußert hat, dass er eigentlich auch ein halber Deutscher ist, weil...
Ja, weil er ohne heißt auch Rudi, ne?
Genau, nach Rudi Altig übrigens, ne? Sein Opa war großer Fan irgendwie von Rudi Altig und auch eine schöne Geschichte. Lyon sicherlich noch überraschender als RB, oder? Dabei, unter den letzten vier.
Ja, total. Ich habe, und da reden wir jetzt vielleicht als allererstes mal über Pep Guardiola, ne?
Ja.
Wir sind nach dem Bayern-Spiel, sind wir aus dem Stadion gegangen und haben gesagt, boah, und jetzt Manchester City. Und es gab wirklich keinen, der Lyon auch nur den Hauch einer Chance eingeräumt hätte. Von allen Kollegen, die da waren, von allen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe. Obwohl ja klar war, Entschuldige.
Oh.
Klimaanlage.
Ja. Dreh sie mal ein bisschen runter, Wolf. Dreh sie mal ein bisschen runter. Die steht auf 8 Grad.
Ja, steht wirklich. Obwohl ja eigentlich klar war, das hat ja auch RB Leipzig in der Gruppenphase erfahren, dass Lyon eine echt gute Mannschaft hat. Und trotzdem hat es Pep Guardiola, obwohl turmhoch überlegen, einmal mehr nicht geschafft, seine Mannschaft in das Halbfinale zu bringen. Obwohl alle Parameter für City sprachen. Und wir sind wieder an dem Punkt, den wir letztes Jahr auch schon mal hatten. Er schafft es nicht, in entscheidenden Spielen seine Mannschaft über den Punkt zu bringen. Da ist Spielglück spielt eine Rolle, aber er versucht dann irgendwie was Besonderes. Er hat irgendwie ohne rechts außen gespielt, wahrhaftig. Er hat versucht irgendetwas Verrücktes.
Was vielleicht gar nicht nötig ist, ne? Vielleicht.
Wirklich. Ja. Stell einfach 11 Mann auf ihre Position und es wird sehr wahrscheinlich reichen.
Ja.
Aber er versucht irgendwie was Außergewöhnliches gegen einen Gegner, bei allem Respekt, gegen einen Gegner wie Lyon. Und scheitert letztlich krachend. Jetzt kannst du sagen, komm, wenn Sterling den reinmacht, hast du, und die in die Verlängerung kommen, Lyon war so platt, dann hätten sie es sicher gezogen. Also es hängt am Ende auch an Kleinigkeiten. Aber wenn du es jetzt über die vergangenen Jahre ziehst, ist es schon typisch, dass Guardiola-Mannschaften in so einer Phase immer wieder unnötigerweise scheitern.
Übrigens auch bei Bayern, ne?
immer wieder passiert in den Spielen. Als Pep noch bei Bayern war, war es ähnlich. Genau wie du sagst, immer irgendwas völlig Verrücktes nochmal, einen Spieler auf eine Position zu stellen, wo er vorher noch nie gespielt hat, eine Position komplett wegzulassen, eine völlig taktisch andere Ausrichtung als zuvor.
Vielleicht ist es aber auch so, dass wir Irdischen es einfach nicht verstehen.
Ja, kann sein.
Aber in der Häufung. Nur ist Wolf, doch,
das ist ja der Punkt.
Auffällig.
Verstehen muss ich es ja auch nicht. Am Ende geht es ja darum, ist es erfolgreich oder nicht. Und wenn es dann 5-mal hintereinander nicht erfolgreich ist, dann ist es vielleicht auch nicht richtig. Ne? Das ist die Analyse, die.
Absolut. Ne?
Und absolut. Die Frage ist, und Pep kriegt ja jetzt auch schon mächtig Gegenwind, die Frage ist, ob das vielleicht sogar so weit geht, dass es Konsequenzen haben könnte. Das wird jetzt spannend zu beobachten sein. Ich war halt deshalb so überrascht, weil ich City im Viertelfinale gegen Real bockstark fand. Ich fand sie super präsent. Und Real war auch gut. Also sprich, ja. City hat sich da in Topform präsentiert. Und wir hatten am Wochenende, in den letzten Tagen, noch ein Interview mit Ilkay Gündogan, der auch nochmal erzählt hat, wie sehr die Mannschaft nach diesem Titel lechzt, weil, was ja echt ein überraschender Fakt war, Gündogan war neben Claudio Bravo der einzige Spieler aus dem kompletten Kader, der schon mal im Champions-League-Finale gestanden hat. Er hat sogar getroffen damals mit Dortmund gegen Bayern. Claudio Bravo saß bei Barca nur auf der Bank 2015. Aber sonst kein einziger in diesem Millionenkader. Und er sagte nochmal, wie groß diese Gier innerhalb der Mannschaft ist, endlich einen internationalen Titel zu gewinnen. Und das hörte sich für mich auch alles so plausibel an. Ne? Einhergehend mit
Übrigens bei Guardiola auch. Ja. Also, dass er außerhalb von Barcelona die Champions League gewinnen kann. Mhm. Also das ist ja für ihn auch ein ganz entscheidender Punkt.
Definitiv, weil er hat es mit Bayern nicht geschafft, ne? Auch
und mit City jetzt noch nicht. Die Frage ist, ob er die Chance dazu bekommt, weil ich mir relativ sicher bin, dass sie in Barcelona versuchen, ihn für den Umbruch zu gewinnen.
Ich glaube, dass das Barca einen neuen Trainer braucht und Pep einer sein könnte. Das ist naheliegend, war halt eine Erfolgsgeschichte, muss man einfach sagen. Und es ist sicherlich nicht ganz abwegig, auf die Idee zu kommen, ne? Dass man mit ihm da vielleicht nochmal Neuanfang startet, weil der Umbruch bei Barca wird kommen müssen. Ne? Also dieses 2-8 gegen Bayern, um da vielleicht auch nochmal ein paar Sätze drüber zu verlieren. Das war ja, aus meiner Sicht war es so, die ersten 20 Minuten war Barca sogar die bessere Mannschaft, bis zu dem Pfostenklatscher von Messi, wenn der reingeht.
Also es war so eine relativ untypische Anfangsphase für ein Viertelfinale, weil es war so wilde Sau.
Richtig.
Die Bayern haben gut angefangen, Barca gut angefangen.
Darf ich dich noch einmal unterbrechen, weil das ist ja genau das, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Das ist halt der Unterschied des Modus. Ne? So ein Spiel läuft natürlich komplett anders, wenn es ein Rückspiel gibt. Da geht das niemals, gehen die Mannschaften da so rein.
Ja, aber andererseits hast du ja häufig auch Taktierereien, ne? Also, dass du erstmal in aller Vorsicht, alle stehen hinten und das Spiel legte ja los, als gäbe es keinen Morgen. Also, das war ja wirklich wilde Sau. Und mit jedem Bayern-Spieler beziehungsweise Verantwortlichen, mit dem ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, wir dürfen es nicht in den offenen Schlagabtausch ausarten lassen, weil dann verlieren wir die Kontrolle. Und in den ersten 15 Minuten war es ja so. Also Chancen auf beiden Seiten, aber nicht so, dass Bayern das Spiel kontrolliert
Genau. Und dann war halt diese Flanke von Messi, die an langen Pfosten klatscht.
Ich glaube, Suarez hat noch eine, wo Neuer einfach stehen bleibt und den wegatmet.
Wo es ein super Pass vorher war, wo ich sage, wenn Messi den gleichen Ball aufgelegt bekommt, schiebt er ihn mit links ins lange Eck. Also die Chancen waren da. Was ich sagen will, am Ende ist dieses 8-2 natürlich eine Vernichtung und hinten raus ist Barca komplett eingebrochen. Aber, das habe ich so auch kommentiert, ich sehe da in dem Ergebnis eher eine Gefahr als einen Vorteil für Bayern, jetzt fürs Halbfinale, weil du natürlich das Gefühl hast, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Ne? Also es gab ja schon Leute, die gefordert haben, gibt ihnen doch den Pott schon. So weit bin ich da noch nicht.
Ja.
Weil,
ja, ich, ne? Ja, also Lyon muss ja noch schlagen und nichtsdestotrotz spricht alles für die Bayern. Spricht, ja. In diesem Halbfinale spricht alles für die Bayern. Also ich sehe jetzt auch nicht die Gefahr, dass dieses 8:2 möglicherweise kontraproduktiv oder so wirken könnte. Weil diese Mannschaft eben nicht dazu neigt, irgendeinen zu unterschätzen oder ein Ergebnis überzubewerten. Sondern dass die Bayern sind extrem nah bei sich. Und RB Leipzig ist es im Übrigen auch. Das ist die große Stärke. Ich fand, Manchester City hat so die eigene DNA zu sehr aufgegeben für dieses Halbfinale. Warum auch immer. Aufgrund der Taktik oder sie wollten das Besondere, ist keine Ahnung. Aber die Bayern haben nach einer Viertelstunde wilde Sau im Prinzip so gespielt, wie sie wollten. Das folgte einem sehr klaren Plan. Und RB Leipzig hat es gegen Atletico Madrid genauso gemacht. Mhm. Keine Angst, stabil die Zweikämpfe angenommen, auch mal dreckig, wenn es sein musste, auch mal rotzig auf dem Platz. Die haben sich nichts gefallen lassen, haben nicht zurückgezogen. Und deshalb sehe ich jetzt auch keinen Grund, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt wieder zurückkehren zu den Bayern, dass da irgendetwas passiert in der Richtung.
Ja, ich meinte das auch weniger auf eine Überheblichkeit oder falsche Schlüsse ziehen aus dem Spiel, als dass es, dass es dir am Ende halt für das Spiel gegen Lyon eigentlich gar nichts bringt. Ob du jetzt 8:2 da gegen Barcelona gewonnen hast.
Das stimmt.
Weißt
das,
du?
Das stimmt. Aber die sind sich voll bewusst darüber. Das ist 0,0, also dass es ein 1:0 auch getan hätte.
Ja, genau. Das meine ich. Also das ist jetzt nicht so, als ob du jetzt sagst, oh, die sind jetzt nach dem 8:2, sind die jetzt nochmal selbstbewusster. Nein, das waren sie vorher auch schon. Die haben jetzt wie viel? 19 Spiele hintereinander gewonnen. Also eine breitere Brust, als die Bayern momentan haben, kannst du, glaube ich, nicht haben.
Ja.
Also, und deshalb natürlich sind sie ganz klarer Favorit gegen Lyon, aber das war Manchester City natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt fragt sich dann, ob Hansi Flick sich auch irgendeinen tollen Kniff ausdenkt im stillen Kämmerlein oder ob er einfach sagt, nee, wir spielen genauso weiter, wie wir es die letzten 19 Spiele auch gemacht haben.
Und das meine ich. Er war super zufrieden mit der Leistung Chelsea und bringt genau die gleiche Elf, auch wenn Coman wieder fit ist. Weil er einfach zufrieden ist. Und ich könnte Stein und Bein schwören.
Ja. Schwören, Stein und Bein.
Dass er in diesem Halbfinale wieder exakt die gleiche Elf auflaufen lässt.
Ja, spricht viel dafür, glaube ich auch. Und das würde Pep vermutlich wieder anders machen, warum auch immer so ist.
Ja, komisch.
Ja.
Ich verstehe es nicht, dass das so verkompliziert. Also da wird's dann zu akademisch und dann auch vielleicht ein bisschen weltfremd. Und trotzdem am Ende ist es wahrscheinlich die Szene von Sterling.
Ja, wahrscheinlich.
Der das leere Tor nicht
trifft. Ja, wahrscheinlich. Und der vierte im Bunde, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dem ist das auch oft vorgeworfen worden übrigens, nämlich dass er in besonderen Spielen ähnlich verrückte Dinge ausprobiert, nämlich Thomas Tuchel. Der hat, wie siehst du den Status da momentan? Weil PSG ist jetzt auch unter den letzten Vieren mit dabei, hat jetzt ein nicht einfaches Halbfinale, wie ich finde, gegen RB zu spielen, aber gegen wen wäre jetzt ein Champions-League-Halbfinale auch leicht? Wie siehst du die Ausgangslage vor Tuchel gegen Nagelsmann, was ja auch eine coole Konstellation ist aufgrund der Vergangenheit, die beiden haben und so weiter?
Ja, die sind sich gar nicht so wohlgesonnen, ne?
Nee.
Also sind sich jetzt nicht freundschaftlich verbunden, wenn
nicht,
wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja, nicht mehr. Ja, also RB ist nicht chancenlos. Wer Atletico Madrid aus dem Wettbewerb wirft, ist für mich nicht chancenlos. Man hat immer gesagt, ja, die haben eine relativ einfache Gruppe, also so Achtelfinale, das sollte schon möglich sein. Die Gruppe war tricky. Und sie haben die überstanden.
RB meinst du jetzt?
Wer Atletico schlägt, der ist zu allen Schandtaten bereit, meiner Meinung nach. So. Und auf der anderen Seite ist Paris Saint-Germain spät gewonnen, spät und glücklich gewonnen und im Moment so ein bisschen vom Schicksal geküsst. Du hast, fand ich, gesehen, Atalanta hat letzte halbe Stunde extrem abgebaut und mit Mbappé kommt halt einfach nochmal Zug ins Spiel.
Überraschend, dass er schon dann wieder fit war, ne?
Ja, ja. Und dass dann Choupo-Moting, es ist so eine kleine, es ist so wie ein Witz des Fußballgottes.
Ja.
Hat er sich einen charmanten Karlauer erlaubt.
Und der Scheich bleibt der Scheich.
Der Scheich bleibt der Scheich.
Und ja. Der Erik Maxim
Und ja, es ist Paris Saint-Germain ist Favorit. Ja, überhaupt keine Frage. Aber es wird eine harte Nuss für den Scheich.
für den Scheich und auch für den Tuchel.
Ja. Nagelsmann. Ich hatte, weißt du, wo ich die größte Angst vor hatte? Ich sag's jetzt hier einmal. Die größte Angst hatte ich wirklich davor, dass nachher im Finale der Scheich gegen den Scheich spielt von null Kulisse.
es hätte wirklich was. Es wäre irgendwie bezeichnend.
Nee, das war wirklich. Oh, also das wäre das Ende jedweder
des
Fußballromantik gewesen.
Der Fußballromantik, ja.
Vielleicht, aber vielleicht hat Man City auch die Zeche bezahlt für das Missverhalten.
Oh, jetzt wirst du aber arg romantisch. Also hast du mit dem Fußballgott vorher noch telefoniert? Oder soll man ihn kurz dazu holen? Schalten wir kurz rein.
Da habe ich gedacht, das wäre nicht so angenehm einfach. Also Paris Saint-Germain gegen Manchester City in Lissabon und keine Zuschauer beim Champions League Finale.
Hat der Fußballgott eigentlich noch die gleiche Nummer, Wolf? Kannst du mir die nachher holen?
Welche hast du noch? Die mit der 14 hinten?
555 hinten. 555. Also ich wollte ihn mal fragen, vielleicht können wir ihn dann, wenn der Scheich gegen den Scheich spielt, dann müssen wir ihn eigentlich in die nächste Sendung mit dazu nehmen. Ja,
dann schalten wir den Scheich mit seinem Falken und seinem goldenen Säbel.
Ja, stelle ich mir auch optisch gut vor. Vielleicht können wir ihn mit aufs Cover noch nehmen.
Ja, falls wir zwei könnten ja auch in so einem Beduinenkostüm.
Ja, vielleicht ein guter Vorschlag für Karneval, wenn es denn mal wieder irgendwann Karneval geben sollte. Ne? Also da hast du ja auch schon, bist du ja als Dusche mal gegangen, wie ich hörte. Und,
Nee, habe ich nur mal gesehen.
Achso, hast du nur gesehen.
Ich war ein stolzer Römer, war ich schon.
Aber Scheich noch nicht. Der Scheich warst du noch nicht.
Nee, ich war noch kein Scheich. Ich war ein sehr erfolgreicher Römer nebenbei.
Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen.
Vom Pfad des Scheichs abgekommen.
Lyon ist so ein bisschen die große Unbekannte tatsächlich. Rudi Garcia ist jetzt auch nicht derjenige, den man auf der ganz großen Trainerlandkarte vorher gesehen hat. Ich finde, was ich so im Kopf habe, der hat bei Roma, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Ne? Das habe ich immer so im Kopf gehabt. Marseille.
Ja.
Kann ich jetzt so wenig beurteilen und dass Lyon in der Saison nur Siebter war, dadurch hatte ich die irgendwie jetzt ehrlicherweise auch gar nicht auf dem Zettel so für die letzten.
Ja, es gab mal eine große Zeit von Lyon, wo die im Prinzip Dauergast in der Champions League und auch immer relativ weit gekommen sind. Es gab das Halbfinale, das war 2010 gegen die Bayern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was die Bayern sehr glatt in Hin- und Rückspiel gewonnen haben.
3-0, 1-0 kann das sein? Habe ich irgendwie so im Kopf.
Kann sein. Ja, kann sein. Kann sein. Da war ich noch bei Sat 1. das habe ich auch übertragen. Der Präsident ist aber immer noch der gleiche. Die versuchen sich halt hinter Paris Saint-Germain so auf einer Flughöhe mit Marseille was aufzubauen.
Mhm.
So, und das ist, wie gesagt, ist eine gute, talentierte Mannschaft. Die haben in der Liga in der Saison die Wurst nicht vom Teller gezogen, haben sich energisch dagegen gewehrt, dass die Saison abgebrochen und gewertet wird.
Überraschenderweise.
Sind damit gescheitert und suchen sich jetzt ihren eigenen Weg zurück in die Königsklasse. So, also. Ich bin total überrascht und bin total fasziniert. Also Moussa Dembélé habe ich zum ersten Mal gesehen, da war er noch bei Celtic Glasgow.
Ja, ich auch. damals gehen, aber da fiel natürlich fiel er schon auf, ne? Das muss man schon sagen. Also das
ja, also er fiel vor allen Dingen erstmal auf, weil er so unglaublich jung ist.
Ja, ja. Und weil er den Nachnamen hat, den gefühlt 20 Spieler ja. in Europa haben, ne? Ach, ja. das ist der Dembélé. Ja. Nee, das ist ein anderer. Doch, nee, das
der
ist
andere.
Der
andere.
Ja, genau.
Ist das der Dembélé? Nee, ist der andere.
genau. Ja. Genau. Der ist doch, warte, ist der nicht zu Barcelona? Der hat doch auch mal einen Dortmund. Nee, das ist ein anderer. Das ist, nee. Sind die verwandt? Nee, hat gar nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Das ist ja wirklich so. Und jedes Mal finde ich, wenn es dann bei den Transfergerüchten gab, irgendwer an Dembélé interessiert, dann musst du erstmal nachgucken, an welchen von den 18 Dembélés. Depay natürlich, der Star.
Depay, absolut. Kone, ja. Dubois, ja. Marcelo, Marsal hinten drin. Lopez, vernünftiger Torhüter, gute Mannschaft. Es ist eine gute Mannschaft. Man vermutet nicht per sofort einen Champions-League-Halbfinalisten dahinter.
Ja.
Aber gute Mannschaft. Und wo sie schon mal da sind.
ja. ja, und das denkt sich Julian Nagelsmann übrigens auch. Wenn wir schon mal da sind,
genau. dann... Ne? Genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Das ist, diesen Spirit vermittelt dieses Turnier. Gerade Außenseitern. Es ist ein einziges Spiel. Es ist nicht mehr. Es ist nur ein Spiel. Einmal 90 Minuten.
Ja.
Guck, geh raus, holt das Beste aus euch raus und guck, was es dafür gibt. Bumm, batsch, aus die Maus.
Nagelsmann als jüngster Trainer ever im Halbfinale angelangt. Der erste Trainer überhaupt, der Mourinho und deinen Freund Simeone...
Das muss man ja auch nochmal vielleicht als kleinen Nachtrag zu unserem, ja. zu unserem Freund Philipp Köster. Es ist nicht einfach für ihn. Ne? Also jetzt auch noch RB Leipzig im Halbfinale. Das ist ja... Also die mag er ja auch nicht. Also es gehört auch zu dem großen Kreis derer, die er nicht mag.
Hast du es mitgekriegt, dass die haben ja verweigert, den Live-Ticker zu machen, die Elf?
Ja. Ja. Das ist ja auch, also das muss man wissen, so, das Magazin finanziert sich ja komplett auch ohne Werbung. Ne?
Ja, komplett.
Das ist ja nichts. Die haben ja keine Werbung drin.
Die zahlen auch keine Gehälter.
Ja, die sind meistens ehrenamtlich tätig. Ja, ja. Das ist schwierig für ihn im Moment, glaube ich, insgesamt.
Harte Zeiten, wirklich. Vielleicht benennen sie sich auch um und sind gar nicht mehr nicht mehr elf Freunde. Da würden mir noch ein paar andere Begrifflichkeiten gerade einfallen. Aber das würde zu weit führen. also Nagelsmann, darauf wollte also
ich... Nein, aber deshalb geht es ihm ja vielleicht insgesamt
nicht gut.
Also das muss man auch mal mit reinnehmen. Also da muss man schon Verständnis für haben.
Eben, aber wir waren bei Nagelsmann, der als erster Trainer Mourinho und Simeone ausgeschaltet hat in einem Wettbewerb, als jüngster Trainer ever in der Vorschlussrunde dabei. Findest du, dass er jetzt schon mit den ganz Großen in einem Atemzug zu nennen ist, oder wär das noch ein Ticken zu früh?
Ist noch zu früh. Ist noch zu früh. Also er ist auf dem besten Wege dahin. Das ist so. Und er hat auch was Besonderes.
Ne? Finde ich auch.
Also,
ja.
Dass er das Spiel kann und dass er das Spiel lesen kann und dass er das Spiel versteht, das ist, glaube ich, ungenommen. Das hat man im Zweifel auch schon vorher gewusst. Aber er ist auch in der Lage, offensichtlich eine Mannschaft zu entzünden und zu begeistern. Es gibt ganz wenige Trainer im Weltfußball, die Gabe haben, dass ein Team auch für sie selbst durchs Feuer geht. Klopp ist so einer, also beispielsweise, wo die Mannschaft rausgeht und sie wollen es auch ihrem Trainer beweisen, dass sie es können. Also sie machen es auch für den Trainer. Mhm. Und das ist jetzt... Es ist jetzt so ein bisschen früh, weil er einfach sehr jung noch ist in seiner Karriere und auch jetzt wirklich zum ersten Mal in solchen Dimensionen trainiert und seine Mannschaften spielen lässt. Aber ich glaube, dass er auf einem total guten Weg ist dahin, dass die Mannschaft es eben auch für ihn tut, ganz persönlich.
Weil er jemand ist, der auch über die Emotionen kommt, ne?
Genau. Auch die Art und Weise, wie er das mit Simeone verkauft hat, das war top, fand ich.
Ich fand's auch super. Auch er hat wieder viel auf die Fresse gekriegt, wie es immer so ist. Aber ich sehe es genauso. Also ich fand, er hat das recht elegant und dann auch noch ein bisschen witzig gemacht. Er hat aber auch durchblicken lassen, dass er das nicht nur cool fand, sondern dass er eigentlich ja gesagt hat, das war schon auch eine Spur drüber, was der Simeone da im Kabinengang gemacht oder gesagt hat. Und dass er da ja auch mal dagegen halten musste. Und auch das finde ich gut. Das ist mit Sicherheit auch ein Teil des Prozesses, den er da noch machen wird. Weil als Trainer, und da gibt's glaube ich auch keine zwei Meinungen, wirst du mit Erfahrung natürlich noch besser. Also ich glaube, Jürgen Klopp sagt das heute auch, ich bin einfach ein besserer Trainer, als ich es noch in Dortmund war. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass er natürlich viele Sachen erlebt hat und mitnimmt und dass du an solchen Aufgaben und Spielen, egal ob du sie dann am Ende gewinnst oder verlierst, einfach wächst. Ne? Das ist so. Und da hat ja natürlich Julian Nagelsmann mit 33 noch relativ viele Spiele vor sich.
Ja, aber auch in Dortmund war es so, dass die Mannschaft ist ihrem Trainer gefolgt. Und ich habe mit Jürgen Klopp tatsächlich da mal lange drüber geredet. Du musst als junger, unerfahrener Trainer musst deine Antrittsrede sitzen, dass die Spieler sofort Vertrauen finden und Vertrauen fassen und nicht alle Fragezeichen im Gesicht haben, sondern dass sie sofort wissen, was du von ihnen willst. Und dann gibst du den Spielern Aufgaben mit auf den Platz. Und sobald der Spieler feststellt, dass er in der entsprechenden Situation mit der Handlungsempfehlung, die du ihm gegeben hast, Erfolg hat, geht so ein Licht auf. Und wenn du auf dem Platz plötzlich 11 Lichter aufgehen siehst, ja, dann weißt du auch als Trainer, dass jeder einzelne von denen jetzt bedingungslos deiner Idee folgt, weil du offensichtlich die richtigen Lösungsansätze mit auf den Weg gegeben hast. Und Nagelsmann funktioniert ja so ähnlich, auch Kraft seiner Jugend. Also er muss über die Überzeugung kommen. Mhm. Er muss es schaffen, seine Spieler zu überzeugen, damit sie ihm folgen. Er kann nicht sagen, guck mal, ich mach's euch jetzt einmal vor, so wie es jetzt, weiß ich,
Zidane.
Lothar Matthäus könnte oder auch Pep Guardiola beispielsweise
Zidane,
kann, weil er einfach ein riesen Zidane, einfach ein riesen Fußballer war und eine unfassbare Aura, Ancelotti auch.
Ja.
Oder der kommt dann mit seiner, sagt, guckt euch bitte meinen Schrank an Pokalen. Wenn ihr das erreichen wollt, dann macht ihr besser das, was ich euch sage.
Genau.
Also einer wie Nagelsmann oder ganz früher halt Klopp müssen Überzeugungsarbeit leisten, viel Überzeugungsarbeit. Dafür bleibt nicht viel Zeit, weil das halt, es muss halt sofort passieren. Sie müssen ihrem Training folgen und dann musst du Aha-Erlebnisse generieren im Spiel. Und wenn das gelingt, dann folgt dir die Mannschaft.
Und das ist echt.
Dadurch gewinnst du nicht jedes Spiel.
Ja.
Aber es wird nie so sein, dass du den Pfad der Weisheit wirklich verlässt.
Aber das ist auch eine Zusatzaufgabe, ne? Also für jemanden wie Zidane oder so, der braucht das halt nicht und ein Nagelsmann muss das halt noch zusätzlich zu dem Job, den er macht, muss er das auch noch erstmal hinkriegen.
Genau. Ne?
Und das war in Hoffenheim ja, hat er das schon sehr gut gemacht, ist damals ja auch bis in die Champions League gekommen mit Hoffenheim und das jetzt trotz seines jungen Alters, das ist schon beachtlich. Und ich finde, was man bei Nagelsmann auch sieht, dass er da nach Leipzig passt. Ne? Also das war jetzt nicht nur, oft ist es ja so, dass eine Mannschaft zum Trainer passen muss und da ist es aber so, dass der Trainer auch zur Mannschaft passt. Also die wussten schon, ne, dass sie ihn, die haben sich den schon auch bewusst ausgesucht, das wollte ich damit sagen.
Mhm. Mhm. Ja, man kann das, und deshalb man kann das Projekt RB Leipzig geißeln und auch kritisch sehen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber bleibt festzuhalten nochmal, was da passiert, ist nichts Verbotenes, sondern im Rahmen sämtlicher Regularien. Und wer sagt, dass sie nur Geld ausgeben, der springt zu kurz. Sondern es wird mit Bedacht in sämtliche Kompetenzbereiche investiert, um dann einer Idee zu folgen. Am langen Ende geht es darum, Geld damit zu verdienen und Bekanntheitsgrad zu generieren.
Und die Dose zu performen. Das ist
und die Dose zu performen. Ja. Aber das haben sie ja mit vielen anderen Clubs gemeint. Da geht es dann halt nicht um eine Dose, sondern da geht es halt dann um einzelne einzelne Sponsoren. Also es gibt gute Gründe, das Projekt als solches zu kritisieren. Aber fußballerisch von der Grundidee her und vom Aufbau her ist das top. Das ist top.
Und ich finde, in der ganzen Diskussion auch immer muss man genau da die Trennschärfe machen. Ne? Also deshalb finde ich es auch falsch zu sagen, das können die Elf Feinde, wie sie auch immer heißen, können das ja gerne machen und dann den Live-Ticker verweigern, weil sie, keine Ahnung, was haben sie
das
auch...
Aber letztlich ist doch auch wurscht. Also ob die das jetzt machen oder ob die das nicht machen, ob die irgendwas kritisieren oder nicht kritisieren, ist ja wurscht. Also es ist ja einfach so, dass es einfach hunderttausende Millionen Menschen gibt, ein paar Millionen Menschen gibt, die einfach sehr gerne diesen Fußball sehen. Und wenn es jetzt da Einzelpersonen gibt, die sich dem verweigern, ja mei, dann ist es halt
so. Dann ist es halt so, das meine ich ja, das ist ja das gute Recht, aber ich persönlich finde, dann muss man halt auch die Trennschärfe immer hinlegen, also A, ist es journalistisch relevant, so, das sage ich jetzt mal als Journalist, also ich kann jetzt nicht unseren 2 Millionen Lesern morgen verheimlichen, dass RB Leipzig ins Champions League Halbfinale eingezogen ist, weil ich der Meinung bin, dass ich das Projekt nicht gut finde, so. Damit stelle ich mich dann über die Sache. Das finde ich ist schon mal ein Fehler. Und das Zweite ist, dass ich diese Trennschärfe eben legen würde, wie du es gerade schön beschrieben hast. Das eine ist das Projekt, was dahinter steht und wie sie das machen. Und das andere ist das, was ich sehe, und das ist nämlich das Sportliche. Und da muss ich zugeben, schaue ich auch mittlerweile gerne hin. Ich finde Nagelsmann einen geilen Typen, ich finde den einen klasse Trainer. Ich finde, die Mannschaft spielt einen geilen Fußball. Und die sind jetzt auch noch sehr erfolgreich.
Muss man so, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückgehen, ist halt die Frage, stellst du dich über die Dinge und weißt alles besser und glaubst, die Wahrheit gepachtet zu haben? Oder setzt du dich einfach kritisch mit allem auseinander? Ja, und das in dem Fall, also mit Leipzig kann man sich kritisch auseinandersetzen, finde ich. Und sportlich gibt's da nicht viel zu kritisieren, meiner Meinung nach.
Was glaubst du, wenn, also ich halte ein deutsches Finale tatsächlich auch für möglich. Das wäre, glaube ich, der Gegner, den Bayern nicht treffen dürfte, aus meiner Sicht. Weil ich glaube, das würde die Sache nochmal verkomplizieren.
Ich glaube, dass es wurscht ist.
weil du sagst, Bayern gewinnt eh.
Das ist der Top-Favorit. Die Bayern sind für mich der Top-Favorit auf den Champions League-Sieg. Und ich glaube, dass Paris Saint-Germain in dem anderen Halbfinale favorisiert ist, was aber nichts bedeutet. Also.
Was nichts bedeutet, wie die Spiele gezeigt haben, ja.
Genau. Also, dass Leipzig als Außenseiter oder mit der Außenseiterrolle, wie schon gegen Atletico Madrid, sicher sehr gut fährt. Und die müssen jetzt damit klarkommen, dass da gibt es jetzt nicht übertriebene Härte, sondern da ist es eher so, dass du bei Neymar aufpassen musst, dass nicht, wenn einer laut die Tür zumacht im Stadion, er sofort die Rolle ansetzt und sich wälzt.
Da freust du dich drauf.
Ich hatte jetzt den Eindruck gegen Bergamo, da hat er sich diesbezüglich extrem zurückgehalten. Also vielleicht hilft es auch, dass keiner im Stadion ist.
Nein, der hat den Podcast
also, gehört.
Der hat die letzte
Folge gehört. Dass er dann nicht so versucht, eben zu provozieren und die Theatralik ein bisschen weglässt. In dem Zusammenhang kann es helfen, dass wahrscheinlich keiner da, oder hilft es möglicherweise, dass keiner im Stadion ist.
Also ich bin gespannt, gibt es in der Bundesliga noch spektakuläre News, die wir noch beackern müssen? Fällt dir noch irgendwas ein oder wolltest du noch irgendwas loswerden zu dem?
Ich hab nichts mitbekommen.
Du bist hier, im Champions League-Tunnel.
Ich sitze hier in meinem Hotelzimmer und setze mich jetzt mit der einzigen Mannschaft auseinander, mit der ich in den letzten 10 Jahren nichts zu tun hatte.
Olympique Lyon.
Es hätte von der Vorbereitung her nicht schlimmer in An- und Abführung kommen können. Aber es ist reizvoll. Ja. Es ist dann wie eine neue Sprache lernen. Ich muss hier Spiele gucken und gucke mir einzelne Situationen an und beschäftige mich mit dem Trainer und beschäftige mich nochmal mit Sicherheit mit beiden Leipzig-Spielen, werde versuchen, Informationen von überall her, von Scouts, von Experten des französischen Fußballs irgendwie zusammenzuziehen, um mir dann ein klares Bild, ein richtig klares, fundiertes Bild des Bayern-Gegners zu machen.
Und dann sprichst du nochmal kurz mit dem Fußballgott
und dann ist Mittwoch und dann Hü.
Was mich noch zum Abschluss, Wolf, interessieren würde, ist, wie sieht's da eigentlich mit Fans in der Stadt aus? Das habe ich mich so die ganze Zeit gefragt. Sind da jetzt wirklich, ich sag jetzt mal zum Beispiel, Bayern-Fans angereist?
Es ist tatsächlich so, dass RB Leipzig hat hier eine Plakataktion in der Stadt gestartet.
Na, das habe ich gesehen.
Da ist, ich glaube, der Sabitzer ist drauf und der Olme und noch einer. Ja, also die versuchen hier Rot und Weiß irgendwie zu spielen, um hier diese Stadt zu begeistern, also zumindest den rot-weißen Teil dieser Stadt für sich zu begeistern. Wirklich Fans, habe ich mal gelesen, es ist 10.000 Fans aus Europa werden erwartet. Ich habe noch keinen gesehen. es sind viele deutsche Touristen in der Stadt, oder viele, es sind ein paar deutsche Touristen in der Stadt. Wir haben hier im Hotel ein paar Franzosen. Hier ist heute ein etwa 8-jähriger Junge mit einem Mbappé-Trikot zum Frühstück gekommen. Ich weiß es nicht, also...
Aber es hält sich in überschaubaren Grenzen.
Hat PSG die härtesten Jungs hier? Ja. Nein, also
es ist jetzt in überschaubaren Grenzen.
Nichts zu mehr. Ja, also du merkst nicht, dass hier das größte Turnier im europäischen Vereinsfußball stattfindet. Es ist sehr besonders. Der Modus ist so reizvoll wie noch nie und dann gehst du in dieses Stadion und es ist einfach keiner da.
Das ist
und
crazy,
du freust dich fast, wenn ein engagierter französischer Kommentatorenkollege hinter dir sitzt. Und ja.
Es bleiben verrückte Zeiten.
Er freut sich, dass ein engagierter deutscher Kollege vor ihm sitzt.
Es bleiben verrückte Zeiten,
Wolf. Wir haben
uns
Übrigen danach die Hand gereicht und haben uns gedrückt, weil wir uns offensichtlich gegenseitig auf dem Sender gehört haben.
Ist das so? Das ist ja lustig.
Ja.
Ja, wie du sagst, ne, es bleiben verrückte Zeiten, es werden verrückte Zeiten auch im Fußball bleiben, auch in der kommenden Saison. Wir werden am Ball bleiben, wir werden hoffentlich, wie ihr da draußen auch, gesund bleiben und ihr werdet da draußen uns hoffentlich weiterhin so gewogen bleiben. Auch vielen Dank nochmal für die vielen, vielen Nachrichten, die jetzt auch wieder über Instagram gekommen sind. Glückwünsche zu unserer beider Babyfreuden, die wir in der letzten Folge verkündet haben. Auch da nochmal vielen, vielen Dank. Und
wenn ich das auf dem Weg auch nochmal loswerden darf, das ist das, was nach dem Bayern-Spiel, es ist ja immer nach so großen Spielen, habe ich unfassbar viel Traffic auf sämtlichen Kanälen. Es war in dem Fall war es besonders viel und es war besonders viel Gutes dabei und viel Lob und viel Anerkennung. Wenn ich das einfach, wenn du mir diese private Minute kurz gibst, ich kann nicht auf alles antworten. Es ist unmöglich. Dafür sind Hunderte. Also ich versuche so das meiste zu lesen und sei dir sicher, es freut mich ungemein. Ich mache das nicht, um es irgendeinem recht zu machen, sondern am Ende geht es einfach nur darum, dass ich mit einem guten Gefühl als ich selbst diese 90 Minuten begleite. Und offensichtlich gibt es viele, denen es gefällt und das freut mich sehr. Und es liegt in der Natur der Sache, dass es auch Leute gibt, denen es nicht gefällt. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, also alles in Ordnung.
Das sind schöne Schlussworte. Ich kann nur sagen, ich glaube nicht, dass es Leute gibt, denen unserem Podcast nicht gefällt. Das sage ich in einer ganz, in meiner grandiosen...
In aller Bescheidenheit.
In aller Bescheidenheit. Und die Leute, denen es gefällt, die sollen bitte weiter zuhören und auch nächste Woche wieder einschalten, wenn wir am kommenden Freitag wieder in unserem ursprünglichen Rhythmus sein werden und dann nach den beiden Halbfinals über das bevorstehende Champions-League-Finale reden. Ich bedanke mich, Wolf.
Ich will auch.
Leg dich wieder hin und mach die Klimaanlage hoch.
Sportlich bleiben.
Ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.